Hallo und herzlich willkommen bei Lessons to Grow, dem Podcast für gute Unternehmensführung in Zeiten des Umbruchs. Heute haben wir wieder ein C-Level-Gespräch hier bei uns und zwar als Gast freue ich mich, die Tanja Wielgust begrüßen zu dürfen. Sie ist Co-Gründerin und CEO von Stella Circle, auch Gründerin vom FC Victoria Berlin, Aufsichtsrätin und so weiter und so weiter. Wir sprechen heute über gute Unternehmensführung aus C-Level-Sicht und das machen wir direkt nach dem Intro. Hallo Tanja und herzlich willkommen bei Lessons to Grow.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Tanja, magst du am Anfang ein bisschen was zu dir sagen und dich vorstellen, darüber hinausgehend, was ich jetzt, sage ich mal so, in Kürze da schon mal anklingen habe lassen?
Ja, ich glaube, was noch interessant sein könnte, ist, also ich liebe es, Welten zu wandeln bin von der Ausbildung her Politologin, habe interessanterweise vielleicht auch für den einen oder die andere in Jena studiert, direkt nach der Wende, insofern Praxis und Theorie direkt verbunden mit der Ansage, du wirst auf jeden Fall arbeitslos. Das hat sich ja dann doch ein bisschen anders dargestellt. Ich war mal im Verband eine Geschäftsführerin für Airlines. Ich habe in der Beratung gearbeitet bis hin zur Partnerin, dort zuständig für Aviation und den ganzen Europa, Middle East, Africa-Bereich. Ich habe dann gedacht, ich gehe auch mal in ein Unternehmen direkt, ja, und zwar in dem Fall als Vorstandsvorsitzende. Das hört sich jetzt alles so leicht an, wenn man das nochmal vertiefen würde, gäbe es da deutlich viel mehr Stolpersteine dazwischen. Aber in der Kürze der Zeit, was jetzt extrem kurz, war dann bei der Berliner Stadtreinigung Vorstandsvorsitzende und technische Vorständin und das Gleiche auch bei der Vattenfall Wärme in Deutschland. Und das sage ich auch gerne absichtlich so, weil Politologin ist ja vielleicht nicht prädestiniert, zumindest im typisch deutschen Sinne, für so eine Position. Ich glaube aber, genau das braucht das Land, zumindest ab und zu.
Bin ich ganz genau bei dir, Tanja. Könnte ich jetzt auch schon wieder 5 Minuten referieren, aber das ist nicht meine Rolle, weil du solltest ja uns ein bisschen was erzählen. Und deswegen zu meiner ersten Frage schon. Es geht ja um gute Unternehmensführung bei Lessons to Grow. Und vor dem Hintergrund würde mich sehr stark mal deine Sicht auf gute Unternehmensführung, auf Unternehmensführung interessieren. Was unterscheidet denn schlechte von guter und gute von exzellenter Führung?
Ich glaube, gute Unternehmensführung hat immer zwei Ansprüche. Das eine ist Empowerment, also wirklich möglichst viele Kräfte in einer Organisation zu mobilisieren. Gerade heute in den Zeiten, wo ja auch wirklich mal alleine gar nicht mehr alles überblicken kann. Und hat den Anspruch zu gestalten, also wirklich tatsächlich noch einen Unterschied zu machen. Und wenn wir dann in das Exzellenzlevel gehen, dann würde ich sagen, exzellente Führung hat ein klares Bild von der wünschbaren Zukunft und hält die nicht als ein von oben auf oktroyiertes Schicksal, sondern als Möglichkeit, tatsächlich selber zu gestalten. Und wenn sie dann wirklich exzellent ist, gelingt es ihr, diesem Zielbild ein gutes Stück näher zu kommen.
Was sind die Voraussetzungen dafür?
Ich glaube, die Voraussetzungen sind immer, dass man selber eine gewisse Demut auch mitbringt, ja, und versteht, ja, dass alleine, also die Zeiten des Ich bin der Manager und ich verstehe, was Sache ist und ich gebe die Instruktion, dass diese Zeiten wirklich vorbei sind, ja, dass man einen Sinn für Komplementarität im Team hat, auch versteht, Teams so zusammenzustellen, dass es wirklich sehr, sehr verschiedene Kompetenzen gibt, die man da zusammenbringen kann. Und dann auch das loslassen können. Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Und ich glaube, auch eine gesunde Portion Optimismus hilft enorm.
Du arbeitest ja, Stichwort Stella Circle, auch regelmäßig mit Führungskräften, siehst ihre Herausforderungen heutzutage, jetzt mal abgesehen von denen, die du jetzt an und für sich schon implizit hast anklingen lassen, wo sind denn heute so in der heutigen Welt, gerade auf Vorstandsniveau oder Geschäftsführungsniveau, wo liegen da so die Hauptherausforderungen, mit denen Führungskräfte heute sich auseinandersetzen müssen und wie können sie denen am besten begegnen?
Ja, du sprichst das Thema Stella Circle an, da sage ich eine ganz kurze Klammer. Wir arbeiten tatsächlich bei Stella Circle, wir sind sozusagen eine C-Level-Navigatur. Ja, wir haben 12 NavigatorInnen und die sind alle Ex-C-Levels und die wiederum arbeiten ihrerseits mit rund 10 Mitgliedern zusammen, die eben auch auf diesem Level sind. Insofern haben wir tatsächlich ein ganz gutes Bild darüber, was die ManagerInnen so umtreibt. Und ich glaube, so das Top-Thema war schon immer, aber ist es vielleicht noch mehr heute, das Getriebensein. Also sich wirklich von seinem eigenen Kalender auffressen zu lassen, von den Dauerkrisen ständig auf sich zu fahren und es einfach nicht zu schaffen, mal die notwendige Ruhe zu finden, um tatsächlich ja wieder sich so zu justieren, dass eine Richtung klar ist. Und das führt dann wiederum dazu, dass in vielen Unternehmen die Leute in zig verschiedene Richtungen laufen und sich damit eigentlich selber lahmlegen. Oder aber, und das ist noch schlimmer, gar nichts mehr getan wird und mal so wie so ein Kaninchen vor der Schlange denkt, jetzt muss ich erstmal warten, bis der Nebel sich gelichtet hat. Und die schlechte Nachricht ist einfach, der Nebel wird sich nicht mehr lichten.
Ja, ich kenne das auch sehr, sehr gut aus meiner Zeit als internationaler Manager und ich habe eigentlich immer gehofft, dass es irgendwie mal besser wird, aber es scheint immer intensiver zu werden. Ich bemühe da immer gerne das Bild von der Flipperkugel, ja, die irgendwie so von Bumper zu Bumper geschossen wird und ja, irgendwann fällst du dann unten ins Loch rein, ne, als armer C-Level, wenn du nicht irgendwelche Vorsehungen triffst. Ja, was können sie machen? Also um da, sag ich mal, aus diesem Hamsterrad zumindest temporär, man muss ja eigentlich, dass man irgendwo drin ist, das gehört, glaube ich, zum Spiel dazu. Aber wie schafft man es, immer mal wieder auszusteigen? Wie macht man das? Diese Ruhe, von der du auch mal...
Ich glaube, das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Man muss nur ein bisschen rausgehen aus diesen alten Mustern. Ja, also meistens kommen wir in so eine Position, dann gibt es zig Regeltermine, die schon immer da waren. Ja, zig irgendwie angebliche Verpflichtungen, die man dann halt einfach so wahrnimmt. Und da sich wirklich tatsächlich einfach die Zeit zu nehmen, mal zu sagen, wo muss ich wirklich da sein? Wo kann ich delegieren? Welches Meeting hat eigentlich viel zu viele Teilnehmende? Würde ich sagen, 9 von 10 sind zumindest in großen Corporates so. Ja. Und sich dann auch wirklich ganz bewusst und wirklich auch akribisch diese Zeit zu blocken, Think Time. Ja. Also wir haben auch Members bei uns, die haben wirklich auch großartige Instrumente für sich selber entwickelt. Die machen ganze Think Weeks, ja, um sich dann mal wieder rauszuziehen, einmal im Quartal. Ja. Und die sind natürlich am Ende, wenn man Ergebnisse misst, und das ist ja immer, wenn jemand da geht und man fragt sich, was hat der oder die gerockt, dann fällt einem bei dem einen oder der anderen einfach nichts ein und bei dem einen und der anderen dann wiederum mindestens 3-4 Sachen, die wirklich gut sind oder eine ganz große Sache. Und das macht wirklich den Unterschied. Also wirklich dieses vom Ende her denken ist eh mein Lieblingsthema. Ja, wenn ich dann gehe, was soll da passiert sein? Ja, das hilft schon sehr viel. Ja, und wirklich diese Verpflichtung für sich zu nehmen. Ich bin Führungskraft. Ich kann eine gewisse Grad an Fremdbestimmtheit zulassen, aber ich muss mich auch selber dann auch wieder empowern.
Ja, also fällt mir Bill Gates ein, ne? Der war ja, glaube ich, dafür bekannt, ne? Dass er, weiß jetzt nicht mehr in welchem Rhythmus, aber sich eine ganze Woche irgendwie rausgenommen hat, auch bei einer nicht ganz kleinen Firma, um dann irgendwie zu lesen oder so. Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach dann trotzdem dem, insbesondere heute mit der Hyperkonnektivität, der Versuchung dann auch zu widerstehen, also tatsächlich auch wirklich nicht seine WhatsApp-Nachrichten zu schauen oder sein Handy in die Hand zu nehmen oder die E-Mails zu checken. Ne?
Ja, und ich glaube, so ein kleiner Selbsttest kann auch sein, also wie oft reagiere ich und wie oft agiere ich? Ja? Auch gerade, wenn du sagst WhatsApp-Nachrichten, also habe ich zum Beispiel einfach so Zeitslots, ja, in denen ich einfach mal 20 Nachrichten beantworte, ja? Das ist aktiv. Oder es kommt was rein, ich gucke drauf, bin schon wieder abgelenkt, reagiere direkt drauf. Und das ist natürlich dann schon sehr schwierig, ja, da nochmal einen klaren Gedanken zu fassen. Ja.
Genau der Punkt der Reaktivität versus Aktivität. Jetzt ist Compliance und Governance rückt immer mehr in den Vordergrund. An und für sich gibt es das Thema schon seit den Anfang der Nullerjahre, fing damals mit der Enron-Krise eigentlich so ein bisschen an, hat sich dann wieder verschärft durch Finanzkrise und so weiter und so weiter. Ist präsent wie nie, wie ich finde, obwohl jetzt ESG im europäischen Raum jetzt etwas weniger an Schwung verloren hat, aber es geht ja trotzdem nicht weg. Wie verändert das Führung heutzutage? Also dieser starke formale Charakter auch oder die formalen Anforderungen, die heutzutage an die C-Levels auch gestellt werden.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, es ist erstmal schon mal ein guter Trend, dass Compliance heißt ja nichts anderes als ich halte Regeln ein. Und dass das irgendwie eine gewisse Selbstverständlichkeit trotz Trump-Zeitalter noch hat, ja, im europäischen Raum, ist, glaube ich, ein Riesen-Asset, ja, und ist auch ein Asset, was wir europäisch tatsächlich noch viel mehr nutzen sollten, weil das heißt ja auf Deutsch Verlässlichkeit. Und wenn ich wirklich gut wirtschaften will, dann kann ich das viel besser, wenn ich mich auf den Partner einstellen und mich auf den verlassen kann, als anders. Ja, und deswegen denke ich immer, Compliance und Governance sind zwei wesentliche Voraussetzungen, um tatsächlich eine gute Unternehmensführung zu managen. Ich glaube auch, dieses ganze, ja, Jammern über die Bürokratie ist zwar verständlich, ja, und ich, gerade als Startup-Unternehmerin, muss ich schon auch oft sagen, habe ich schon auch manchmal die Situation, dass ich tief durchatmen muss. Aber im Endeffekt ist es halt immer, wo kann ich was beeinflussen, ja, und ich kann über die Bürokratie jammern oder ich finde halt Tools, um mit der besser zurechtzukommen. Und da ist ja auch KI eine Riesenchance, ja, weil da kann ich ehrlich gesagt die meisten Anforderungen auch easy, also easy vielleicht nicht, aber auf jeden Fall schon gut managen und das dann tatsächlich mal als Chance nutzen, um meinen ganzen Datenwust mal ein bisschen in Ordnung zu bringen und dann eine gute Compliance und Governance draufzusetzen. Und Governance wiederum heißt ja hauptsächlich, ich weiß, wer was zu tun hat und halte da auch gewisse Rollen ein. Und auch das macht es für eine Organisation normalerweise deutlich leichter, gut zu managen als andersrum. Also ich finde, wenn man das einfach sich nochmal für sich selber durchdenkt und neu definiert, dann kann man in Compliance und Governance wirklich auch ein USP sehen.
Ja, denke ich auch, wenn man es vernünftig anwendet. Ich hatte gestern noch ein spannendes Gespräch mit einem Organisationsexperten und da ging es in das Thema Holacracy. Ja, ist ja auch so ein neues Konzept, so relativ neues Konzept. Und gerade da, witzigerweise, je freier die Menschen arbeiten sollen, desto mehr Regeln braucht man. Und vor dem Hintergrund ist das vielleicht auch ein Beispiel, wie man, sagen wir mal, proaktiv dann auch solche Regelwerke nutzen kann zum eigenen Nutzen.
Ja, und das ist das super, dass du das sagst, weil gerade dieses agile Arbeiten, ich meine, viele werden es eh auch schon gemacht haben, aber es ist ja immer wieder spannend, wenn ich richtig agil arbeite und mit Scrum Master und meinen verschiedenen Sprints und so weiter, ja, dann habe ich eine unglaubliche Stringenz dahinter. Ja. Und die macht es eigentlich erst so mächtig, so zu arbeiten. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was viele, die sich nicht mit dem Thema befasst haben, sich darunter vorstellen. Es ist eben kein Chaos-Arbeiten, sondern ein sehr, sehr durchdachter Prozess.
Ja, genau. Und vor allen Dingen viel geeigneter in den Umfeldern, in denen wir uns heutzutage bewegen, ja, die immer schneller sich wandeln und immer komplexer werden. Bin ich auch beim nächsten Punkt. Geopolitisch tut sich ja auch einiges. Und die Lage ist vielleicht so komplex und herausfordernd wie selten zuvor. Was stürzt da auf die Führungskräfte, auf die C-Levels ein und was können sie tun, um auch, sag ich mal, in so doch wirklich sehr schwer planbaren Situationen oder Umfeldern sich geschickt zu verhalten und effektiv zu agieren?
Gut, als Politologin ist es natürlich ein Thema, das ich hervorragend finde, dass das jetzt mal auch in Deutschland ja in die C-Level-Ränge einzieht. Ich habe auch in Frankreich studiert und auch promoviert. Ja, da war Geopolitik schon immer ein Top-Thema und man hat auch eben in scheinbar sehr klaren Zeiten schon sehr aktiv gemanagt, weil so klar, wie das alles so in der Rückschau schien, war das ja auch selbst damals nicht. Und also von daher, glaube ich, ist es eine Aufgabe eines Managements, sich einfach breiter mal aufzustellen, auf die Märkte viel breiter zu analysieren und natürlich faktisch auch ein Geschenk in Bezug auf das Risikomanagement, ja, weil ich weiß jetzt, was ich eigentlich schon immer hätte wissen sollen, ich sollte nie nur auf eine Karte setzen. Ja, und da war in Deutschland ja schon Erfahrung, dass wir das auch sehr leichtsinnig gemacht haben, Stichwort Gas oder auch Abhängigkeiten von China in dem einen oder anderen Thema, aber auch wenn man jetzt auf transatlantisch guckt. Ja, und ich glaube, jetzt ist es jedem klar geworden, dass eine Diversifizierung auch geografisch total viele Chancen beinhaltet. Und da sehen wir auch einige ManagerInnen, die dadurch richtig neu Geschäft generieren, weil sie einfach Märkte in den Blick nehmen, die sie vorher nicht präsent hatten. Ja, und insofern geht es halt wieder in das Richtung Flexibilität, Diversifizierung und aktives Managen eines scheinbar ja, nicht beeinflussbaren Umfelds.
Also auch das große Revival oder die große Stunde des Szenario-Plannings?
Klar, absolut. Also Szenario-Planning, auch das muss man wirklich sagen, diese ganzen alten Tools, ja,
ja, ist schön alt,
die,
ja, ist schön.
Die sind, aber die sind einfach schon immer gut gewesen, weil das halt auch diese geistige, also Agilität dann nochmal fördert, in Szenarien zu denken und sich dann auch nochmal zu überlegen, okay, wenn das eintritt, was passiert dann eigentlich? Und manchmal ist es ja tatsächlich so, wenn man dann wirklich scheinbar wirklich sehr weit auseinanderliegende Szenarien hat, dass trotzdem ein gewisses Set an Maßnahmen immer gleich bleibt. Und das ist wirklich total interessant. Ja, und also absolut. Und Foresighting, also der ganze Toolkasten, den es schon lange gibt, ja, der kommt jetzt wieder mehr aus der Mottenkiste und ist ja aktueller denn je.
Früher schon gut war, ist auch heute meistens noch gut. Ja. Wir haben letztens auch nochmal mit der guten alten Value Chain von Porter gearbeitet. Macht ja auch Spaß irgendwie.
Ja, und uns natürlich, was man schon sagen muss, durch die Tools von heute, ja, also gerade die wahnsinnige Intelligenz, die wir natürlich in diese Systeme kriegen, ist es halt auch so viel leichter und die Simulationen sind so viel besser als früher. Insofern sind es zwar quasi alte Instrumente, aber natürlich maximal empowered durch KI und Ähnliches.
Ja, und man kann sich schneller mit Leben füllen. Ne? Also viel, viel der früheren Fleißarbeit fällt eben weg und die Produktionsschübe sind ja enorm. Ne?
Ja.
Was sind dann so die zwei, drei wichtigsten Maßnahmen, die C-Levels dann jetzt ergreifen dürfen in diesem Kontext? Also Komplexität, geopolitisches Umfeld und so weiter. Also
ja.
Anschlussfrage.
Also ich glaube ja generell, dass das, also ich bin ein großer Fan von Future Leadership. und Future Leadership heißt für mich erstmal so eine wünschbare Zukunft mit seiner eigenen Organisation sich zu bauen. Ja, und wünschbar heißt natürlich nicht nur wünschbar, es darf ja nicht komplett realitätsfern sein, sondern ist quasi die Schnittmenge aus wünschbar und wahrscheinlich. Ja. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich schon mal einen Riesenschritt weiter. Und dann, wenn ich dieses Bild habe, dann bleibt es oft dabei, wenn man dort aufhört, dann muss ich wirklich backcasten. Ja. Also das heißt, ich komme von hinten ins Heute und überleg, was da an Maßnahmen notwendig ist. Und das ist natürlich unglaublich befriedigend. Also ich habe das zum Beispiel bei Vattenfall Wärme einmal gemacht. Da ging es darum, die Wärme ist ja in Deutschland immer noch zu 95% fossil, zumindest damals gewesen. Jetzt ein bisschen besser der Prozentsatz, aber unwesentlich. Und die Ingenieure konnten sich das nie vorstellen, dass das geht, vom hier aus gedacht. Aber als wir dann einmal gesetzt haben, okay, die ist komplett grün, die Wärme, dann auf einmal machten sich so viele Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten fest. Und wir haben vor allem wahnsinnig viel Geld gespart, ja, weil wir natürlich alles auf dieses eine Ziel hin ausgerichtet haben. Und das Dritte ist natürlich, dass trotzdem die Welt weitergeht und es zu Veränderungen kommt. Und man dann immer wieder neu bewerten sollte, ändert sich deshalb der Plan. Und auch da kann ich nur sagen, in den meisten Fällen ändert sich der gar nicht. Man denkt ja immer, oh, Riesenereignis und jetzt muss ich alles anders machen. Also Stichwort, wir hatten diesen Plan und dann kam Corona. Und dann gab es ganz viele, okay, das mit dem müssen wir jetzt einmotten. Und dann haben wir uns nochmal zurückgelehnt, auch wieder, was wir vorhin gerade gesagt haben, und gesagt, okay, warum eigentlich sollten wir uns zurücklehnen? Können wir nicht gerade jetzt umso mehr machen, weil beispielsweise die ganzen Straßen alle frei waren? Das heißt, man kann die Wärmeleitungen viel besser nochmal sozusagen auf einen neuen Stand bringen, weil da fahren jetzt nicht so viele Autos und so weiter. Und man hat dann einfach nochmal zwar ein paar Umwege gegangen oder ein paar Abkürzungen genommen, aber das Ziel konnte gleich bleiben. Und deswegen glaube ich, so diesen Dreiklang, der hilft wirklich ungemein und der gibt vor allem einer Organisation auch die Sicherheit, die sich so viele wünschen, und eine Richtung.
Ja, klar. Absolut wichtiger Punkt. Also einerseits sehe ich da Blank Sheet of Paper Approach eigentlich, ja. Also das Beispiel von Vattenfall einfach mal, ne? Also gleich vom Ziel ausgehen, ja, nicht irgendwie Bestehendes unbedingt bis zum geht nicht mehr optimieren, sondern einfach auch mal wirklich mit einem weißen Blatt Papier anfangen. Das finde ich sehr, sehr spannend und glaube auch, dass das enorme Ideen und Energien freisetzen kann, wie du gerade.
Ja, aber warte, also da würde ich schon einhaken, weil das haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir hatten ja so viele wirklich teure Assets. Und wenn ich Kraftwerke habe, die da stehen und die tatsächlich 50 Jahre laufen können und ich würde da einen kompletten Greenfield-Approach machen, dann wäre der schon sehr unrealistisch, weil ich kann nicht so viel Stranded Assets mir in meiner Bilanz leisten. Ja. Das heißt, es war schon so eine Mischung aus tatsächlich, okay, so soll es aussehen, aber mit den bestehenden Assets, wie kann das gehen? Also in dem Fall hieß das natürlich dann Wasserstoff, also eine Umrüstung von Kraftwerken auch in Wasserstoff und dann ein flexibles Agieren zwischen, wenn ich negative Strompreise habe, dann muss ich natürlich anders produzieren, als wenn die Strompreise, weil Dunkelflaute gerade auf Rekordhöhe sind und dann setze ich beide Instrumente komplementär ein.
Ja, das meinte ich auch. Also von der Ideenwelt her Greenfield, aber ich meine, die Limiting Factors, die kommen da von ganz alleine und da kommt dieser Aspekt rein, den von dem du eben gesprochen hast, ich weiß nicht mehr, wünschenswert, also die Schnittmenge zwischen wünschenswert und machbar, glaube ich, oder
ja, so, genau.
Hast du eben gesagt. Ja. Und das finde ich hier wirklich sehr, sehr spannend, da mal so ranzugehen, weil, wie gesagt, die Limiting Factors kommen von ganz alleine. Ne?
Absolut.
Lessons to Grow richtet sich insbesondere an KMU und an Scale-Ups von der Zielgruppe her. Daher würde mich auch dein View interessieren auf diese Welt. Denn KMU bzw. Scale-Ups erst recht nicht, haben natürlich nicht dieselben Mittel wie Konzerne. Dennoch sind sie oft mit disruptiven Umfeldern, mit Umbrüchen konfrontiert. Und welche Gedanken bzw. Impulse hast du für die Menschen, die uns jetzt aus diesem Umfeld gerade zuhören?
Also ich glaube, manchmal ist es wirklich ein Asset, ein KMU zu sein. weil die Vielzahl an Mitteln und Möglichkeiten und aber auch innerbetrieblicher Bürokratie, ja, können ja auch brutal leben. Ja. Und wenn ich kleiner bin und dann nicht mehr für jedes einzelne Feld meine Abteilung oder den Experten habe, dann muss ich natürlich viel stärker auch fokussieren. Und mein Eindruck ist auch, dass das vielen KMU tatsächlich gut gelingt, einen Fokus für sich selber zu finden und auch eine Konzentration auf Umsetzung, weil ich natürlich nicht so arbeitsteilig unterwegs bin, dass niemand mehr das große Ganze sieht, sondern im Gegenteil. Das große Ganze ist eigentlich das, was die ganze Organisation jeweils beflügelt. Und auch der Pragmatismus, wie gehe ich mit bestehenden Systemen und Regeln um, der ist ja dort auch stärker ausgeprägt. Also da, glaube ich, gibt's eine Riesenchance. Wo die Herausforderung, glaube ich, schon ist, dass man manchmal auch nicht natürlich in allen Fällen, aber in einigen Fällen stark so ein bisschen auf alte Rezepte setzt. Ja? Wenn man das jetzt sieht, also jetzt hat die Albright-Stiftung ja gerade den neuen Bericht rausgebracht. Ich glaube, ich habe den sogar hier liegen. Ja? Modernisierung später. Ja? Das ist die Liste der Familienunternehmen, ja, und Familienunternehmen sind eben jetzt komplett wieder zurück in dieses Thema. Ich besetze, wie ich immer schon besetzt habe, und verpassen die Chance, durch diese unterschiedlichen Sichtweisen in meinem Unternehmen tatsächlich ja diese notwendige Agilität mit reinzubringen. Ich glaube, da ist schon ein gewisser Punkt, wo man einfach auch Acht geben muss. Wenn man allerdings, und das sieht man ja auch, weil ehrlicherweise gibt's ja auch genug, die sind da super unterwegs. Ja. Wenn man das dann zulässt und es schafft, da auch so eine Power reinzubringen durch den frischen Wind einerseits und die Tradition und Stabilität und den Fokus andererseits, dann hat man da schon Riesenchancen.
Also würdest du sagen, ist ein Riesenpotenzial da? Klar, insbesondere weil die Schwerfälligkeit im Mittelstand nicht so da ist wie im Konzern. Trotzdem die Herausforderung, sich Modernisierung schneller zu öffnen und einfach offener zu sein. Also sicherlich auch im digitalen Raum besser sich zu verankern. Verstehe ich das richtig?
Ja, absolut. Und ich meine, gerade weil du es eben sagst, Digitalisierung, KI, ich meine, KI kann ja wahnsinnig viel Bürokratie auch ersetzen, ja, weil man natürlich dieses ganze Wissen quasi in der Schublade jetzt auch hat. Und wenn man es dann noch schafft, seine eigenen Daten zu so einem Goldschatz zu machen, ja, da geht ja der Trend hin, ja, dass neben nach den Large Language Models, dass man jetzt eher auf eine eigendatengetriebene KI dann auch kommt. Und da hat man natürlich, also wenn man das mit wirklich Lust angeht, da hat man schon Riesenchancen. Ich warte wirklich auf die KMUs, die das Thema KI, Robotik, Maschinenbau mal verbinden, weil ich meine, da ist eine Riesenchance für Deutschland.
Ja, die Chancen sind endlos. Ne? Man muss sie nur ergreifen, beziehungsweise auch an sie glauben. Ja. Und vielleicht mit demselben Enthusiasmus an die Dinge gehen, wie du ihn hier gerade vermittelst in deinen Aussagen. Wachstum ist ja ein zentrales Thema, sowieso. Alternative zur Wachstum haben wir irgendwie auch noch nicht so richtig gefunden, weder volkswirtschaftlich noch in den Unternehmen. Es geht immer zentral um Wachstum. Jetzt haben wir allerdings dieses Umfeld, ja, dieses komplexe und schnell sich ändernde Umfeld. Welche Rolle spielen denn überhaupt noch? Du hast es auch eben gesagt, wir haben diesen Plan, den sollten wir auch nicht so einfach aufgeben. Aber mal ganz ehrlich gefragt, welche Rolle spielen denn in so einem Umfeld überhaupt noch Strategien und Pläne? Oder beziehungsweise, was ist denn der Charakter moderner Strategie?
Also ich würde einfach wiederholen, was ich schon gesagt habe. Ich glaube, diese wünschbare Zukunft, ja, also wiederholte Einsichten sind ja eh mal die besten, wie du weißt. Genau, ja. Aber diese wünschbare Zukunft, diese Vision für sich selber, für sein Unternehmen, die hat einen Wahnsinns wirklich Magneteffekt, ja, und kann eben helfen. Also man stellt sich so eine Hölle vor und keiner weiß, wo der Ausgang ist. Das ist ja wirklich grauenhaft, ja. Aber wenn ich weiß, wo der Ausgang ist, dann keep on walking nach Churchill, ja, weil ich genau weiß, da draußen wird's dann halt gut, ja. Und deswegen brauche ich unbedingt diese Vision und auch den Plan, dorthin zu kommen. Und dann eben die Agilität immer mal zu überlegen, okay, ist der Weg dorthin noch der richtige? Ganz, ganz selten muss man den Plan und die Vision komplett ändern. Aber das ist wirklich super selten. Ja, manchmal notwendig, aber ich würde sagen, in 99 von 100 Fällen eben nicht. Aber den Weg dahin da einfach ab und zu mal verändern, vielleicht tatsächlich mal eine Abkürzung zu nehmen, die es eben jetzt in dieser Welt vielleicht auch gibt, weil die eine oder andere etablierte Industrie einfach nicht Schritt hält, hat man dann vielleicht als KMU mal eine Chance, da reinzukommen. Ja. Oder dann doch mal einen Umweg zu gehen, aber zu wissen, okay, die anderen müssen den auch gehen. Und wenn ich jetzt schneller schon mal loslaufe, dann habe ich natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Also ich glaube wirklich, dass man Visionen und Pläne definitiv braucht, weil man einfach will, dass die Organisation in die gleiche Richtung läuft. Und das geht nur, wenn man sie hinter einem Ziel versammelt.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also das ist auch letztendlich der Unterschied zwischen Leadership und Management für mich. Ne? Also Leadership hat sehr, sehr stark mit Visionen und dem Wünschenswerten, von dem du gerade gesprochen hast, oder dem Erstrebenswerten zu tun. Und ein Punkt, der jetzt vielleicht ein bisschen davon abweicht, aber den du auch schon erwähnt hast, ich glaube, jeder muss irgendwie das Gefühl haben, einen Unterschied zu machen. Also es ist wirklich, es gibt nichts Schlimmeres. Ich selber war auch schon mal 2 Jahre in so einer Position. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn du abends aus der Firma rausgehst und hast das Gefühl, ob ich jetzt heute hier war oder nicht, das war vollkommen egal. Und ich glaube, das gilt es um Gottes Willen zu verhindern.
Ja, absolut. Da sprichst du mir voll aus der Seele, weil das ist eben dieses das große Instrument, um tatsächlich zur Realisierung von Zukunftsbildern zu kommen, ist Empowerment. Ja, tatsächlich die Kräfte im Unternehmen freizusetzen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich einen Unterschied zu machen. Ja. Und bei Burnout wissen wir ja auch, das ist ganz selten zu viel Arbeit. Das ist fast immer fehlende Wirksamkeit, die halt wahnsinnig auslaugt. Ja. Wenn ich, weil dann kann ich nur 5 Stunden arbeiten, aber wenn ich 5 Stunden arbeite und es passiert nichts, ja, und ob ich da war oder nicht, macht keinen Unterschied. Das ist das, was die Leute dann wirklich auslaugt, ja, während wenn da jedes Mal was rauskommt dabei, ist eine ganz andere Geschichte. Und da finde ich halt auch, ist ein Riesen. Also ich habe zum Beispiel Office 365 bei Vattenfall Wärme auch eingeführt. Und ich meine, allein dieses Arbeiten in einem virtuellen Teamraum und weg von diesem Herrschaftswissen, jeder hat sein Dokument auf dem Rechner oder am besten noch in einem Leitsordner. Also da haben wir ja solche Möglichkeiten, einfach viel, viel besser zu arbeiten und viel transparenter und viel wirksamer, ja, und viel weniger Zeit zu verschwenden an verschiedenen Ebenen. Also ja, also ich wünsche mir, dass mehr Leute einfach diese Chancen sehen, ja, und weniger diese ständige Belastung, ja.
Ja, klar, muss allerdings auch wie in deinem Falle dann aktiv unterstützt werden. Und ich denke mal, die Leute brauchen auch tatsächlich erstmal eine Zeit, um sich daran überhaupt zu gewöhnen, ja, an diese neuen Verhaltensweisen, die eben jetzt nicht mehr, sage ich jetzt mal so, den gängigen Regeln des Konzernmiteinanders folgen.
Ja, und das ist natürlich tatsächlich auch eine Herausforderung, aber auch wieder eben so eine Top-Möglichkeit der Kulturtransformation, weil das geht natürlich zum Beispiel in so Tandems, jung, alt, exzellent. Ja? Und da kann man wirklich ganz leicht für beide Seiten Mehrwert schaffen, weil die meisten Jüngeren einfach da natürlich ganz natürlich damit umgehen. Ja? Und wenn man die mal zu SchattenmanagerInnen macht, ja, dann können die ganz schnell, das geht viel schneller, als man denkt, weil so kompliziert ist das meistens gar nicht, ja, kriegen die altgedienten ManagerInnen das super schnell hin, dann tatsächlich auch sehr, sehr gut mit neuen Tools umzugehen. Und umgekehrt lernen die Jungen ganz viel von Entscheidungsfindungen, Komplexität von Zusammenhängen, Prioritätensetzungen und so weiter. Also da hat man wirklich auch gute Möglichkeiten, mit relativ leichten Mitteln die Organisation auf ein anderes Level zu bringen.
Ja, klar. Wir sind auf der Zielgeraden, Tanja. Ich hätte noch einen Wunsch, und zwar, wir haben jetzt gerade im deutschen Mittelstand auch viele Nachfolgesituationen und viele Unternehmer sind dabei, auch aus Gründen der Nachfolgeproblematik ihre Unternehmen zu veräußern. Da ist natürlich ein wichtiger Punkt der Wert meines Unternehmens. Welche Tipps und Impulse hast du denn für diese Unternehmer, den Wert ihres Unternehmens positiv zu gestalten?
Es ist schön, dass wir immer wieder aufs Gleiche zurückkommen. Ja, ich die wirklich
Wunderbar,
die
das merken
zu.
sich unsere
Ja,
Zuhörer.
ne?
Die merken sich
Weil
dann
die,
das besser, wenn du das wiederholst.
ja, weil die Zukunftsvision ist natürlich ein Riesenwerttreiber, ja, weil ich kann fantastisch in der Vergangenheit gemanagt haben, aber damit werde ich keinen Cent Unternehmenswert generieren. Ich brauche die Fantasie, wie das, was ich eben besonders gut kann, sich in der Zukunft auszahlt. Ja, und auch da einfach mal das konkrete Beispiel. Wir haben ja sechs Frauen die Frauenmannschaft des FC Victoria übernommen, ja, und eine GmbH überführt. Und unsere Vision ist einfach, von irgendwie relativ unbekannter Regionalverein zu einem Top-Bundesligisten zu werden und damit aber auch eine der bekanntesten Marken in Europa. Und das war von Anfang an gesetzt und alle so, ja, schön, diese Größenwahnsinnigen, aber natürlich hat das so viele Leute angezogen und nur so konnten wir überhaupt uns nach vorne bewegen, weil natürlich brauchst du, Fußball ist ja jetzt relativ plastisch für alle, wenn ich da gar kein Geld habe, ja, und dann kann ich keine Spielerinnen bezahlen und keine Infrastruktur zur Verfügung stellen, dann wird es nie was werden. Das heißt, ich brauche eigentlich dieses Bild, was die Leute anzieht, diese Marke, die man gut findet, ja, und dann kann ich mich da mit identifizieren und will dann einen Beitrag auch leisten, das zu erreichen. Und das steigert natürlich sofort den Unternehmenswert. Das heißt, auch wenn ich mein Unternehmen veräußern will, hilft es eben nicht, auf mein Vermächtnis nur zu schauen. Das ist schon gut und wichtig, weil das ja die Glaubwürdigkeit schafft, dass man es auch schaffen kann. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich da auch noch nach vorne raus was mitgeben muss.
Nach dem guten alten Motto im M&A-Geschäft, du kaufst, wie heißt, du bezahlst die Gegenwart, nee, du kaufst die Gegenwart und bezahlst die Zukunft.
Genau. 1A, ja.
So
Ja, aber
war's
so
das, oder?
funktioniert ja auch Börse im
Oder? Das
Endeffekt.
ist ein guter Spruch.
Ja.
Tanja, zum Abschluss. Hast du eigentlich also Vorbilder möchte ich nicht unbedingt sagen, das Wort ist irgendwie ein bisschen zweischneidig, finde ich immer. Aber hast du denn so Lieblingsunternehmenslenker eigentlich, so Unternehmensführer, wo du sagst, oder Führerinnen, wo du sagst, Mann, die finde ich Klasse. Die sind immer so richtig gut. Ich meine, außer dir natürlich jetzt.
Ja, also mich inspirieren wirklich viele Menschen. Ja, und ich schaue mir wahnsinnig gerne an. Also ich liebe es auch, mit Profis zusammenzuarbeiten generell. Insofern fallen mir auch sehr viele ein. Aber wenn man hier einfach mal konkret vielleicht mal zwei nennen, dann würde ich jetzt mal Sheryl Sandberg, die viele schon vergessen haben, weil die war ja mal die COO von Facebook. Genau. Aber wie sie es geschafft hat, wirklich Frauen auf der ganzen Welt ja einmal zu empowern durch ihre Idee des Lean-In. Also sie hatte einfach für die, die sie nicht so kennen, die Grundidee, wenn du mitentscheiden willst, und da musst du es natürlich auch machen, du kannst dich dann nicht an einem Vorstandstisch in die hintere Reihe setzen, du musst dich mit an den Tisch setzen, ja, und dich dann halt auch trauen, mal das zu sagen, was dir einfällt, weil es wird so gut sein wie das der Peers um dich rum. Und die hat so viele Leute so inspiriert und so viele Frauen, das fand ich schon sehr gut, und ich finde, das fehlt auch gerade in dem Silicon Valley, ja, so eine Figur, ja, und dann bin ich immer wieder, immer noch begeistert von Steve Jobs, ja, mit seinen zwei Sprüchen, die ich ständig mit mir rumtrage. Das eine ist das Simplicity is the ultimate sophistication, ja, also dieses wirklich, wenn du was wirklich verstanden hast, dann musst du es nicht kompliziert ausdrücken, ja, das finde ich wirklich so stark, weil es stimmt einfach auch, ja, und dann, wenn die Leute dich verstehen, und deswegen sind ja auch Apple Produkte einfach intuitiv viel leichter zu bedienen, weil das sowas von in der DNA dieser Firma mit drin ist. Und ich glaube, das würde sehr, sehr vielen Menschen helfen. Und dann war ja immer sein Ding Fokus, Fokus, Fokus. Und das hatten wir am Anfang, da kann ich mir wirklich noch eine Scheibe abschneiden. Aber Fokus ist wirklich auch eine Superpower. Und sich da immer mal wieder die Karten zu legen, was sind denn eigentlich meine Top-Prioritäten, die Top 3 von mir aus? Das ist was, was mich immer wieder dann auch energetisiert. Und da schaffe ich es zumindest eine Phase lang immer. Da muss ich mich wieder zwingen, mal wieder neu zu justieren.
Ja, ist die große Herausforderung. Stichwort Fokus auch. Einer meiner Lieblingsmanager war, wie hieß der denn? Das weiß ich gar nicht mehr, wie er hieß. Ah doch, Hugh Gerstner. Hugh Gerstner. Ich weiß nicht, ob der noch was sagt. Der hat Mitte der 90er Jahre IBM übernommen. Und das fand ich auch so super toll. Der kam vom Kunden, also war gar kein IT-Mensch oder Tech-Mensch, aber der kam von British American Tobacco oder sowas, von irgendeiner Tabakfirma. Und die waren riesiger IBM-Kunde. Das kannte also, weil also der erste CEO, der irgendwie mal den Kunden verstanden hat, weil er selber war irgendwie.
Ja klar, das ist schon mal sehr hilfreich.
Als er anfing, die waren in einer totalen Turnaround-Situation, 4 Milliarden Verlust, das muss man auch erstmal hinkriegen, 4 Milliarden Verlust. Die meisten Unternehmen machen ja gar nicht so viel Umsatz, wie die da damals Verlust gemacht haben. Und die Journalisten wollten immer wissen, was er denn für eine Vision hätte. Und das finde ich jetzt eigentlich cool, also auch im Zusammenhang mit dem, was wir vorher gesagt haben, brauchst du natürlich schon eine Vision irgendwie. Aber der Typ hat dann gesagt, in der Turnaround-Situation, also da quatscht ihm irgendwann wieder der Kragen, und er hat gesagt, the last thing I need right now is a vision, ja. Also sagt der Bot, ich muss jetzt mal hier das Ding irgendwie hier rumreißen und dann kümmern wir uns mal um die schöne Zukunft, ne? Aber eigentlich ist das ja auch, ja, nicht. Wenn du es genau nimmst, ist es auch nicht.
Ja, naja, und da bin ich jetzt nach Alter, ich war ja mal auch bei Roland Berger, und das ist ja schon eine Firma, die für Restrukturierungen auch erfolgreicher Art bekannt ist. Und eine der Mantras, die wir da immer hatten, war No Strategy, No Turnaround. Ja? Weil ich natürlich, wenn ich dann quasi Substanz vernichte in der Restrukturierung, mir möglicherweise dann doch mein Bein abschneide. Ja? Also von daher will ich meine Vision schon weiter treffen.
Ja, aber Strategy und Vision sind ja auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, genau, da müssen wir mal beim Bier vertiefen.
Das machen wir wirklich mal. Schön, dass wir heute so viel vertieft haben, Tanja. Ich freue mich immer über diese Gespräche, gehe meistens beglückt raus, und auch heute bin ich wieder beglückt. Und deswegen darf ich dir ganz herzlich danken für deine Einsichten, für deine Impulse. Wirklich ganz spannend und sicherlich auch für meine Zuhörer ein Genuss. Ich freue mich, wenn wir uns bald auch mal wieder in Realita sehen, und danke dir nochmals, wünsche dir alles Gute.
Ich bedanke mich, und ein großes Kompliment auch an dich, weil Lessons to Grow, das ist genau das, was wir gerade jetzt brauchen. Ja, weg von diesem, oh, ich fahre auf Sicht und guck mal, sondern ich, genau jetzt wachsen ist das Rezept der Zukunft.
Das ist das Mantra, it's all about growth.
It's all about growth.
Ciao, Tanja.
Tschüss.